Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute wird es einerseits politisch und andererseits reden wir über Idole. Los geht's!
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zur 95. Ausgabe des Schlagabtauschs mit mir, Timo Ickenroth, und meinem lieben Freund Dirk Brandt, der immer noch sonnengebrannt in seinem sonnenverwöhnten Oelde hinter seinem Schreibtisch sitzt und schon wieder am Malochen ist. Hi Dirk.
Schönen guten Morgen, Timo. Also in diesem Fall, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sitzt mir mein Gegenüber. Der ist selbst die Pläte, sonnengebräunt. Der ist nämlich gerade frisch aus dem Urlaub wieder da. Und der sieht tatsächlich im Moment frischer aus als ich. Also Timo, warst du wohl wirklich in der Sonne diesmal?
Ich war wirklich in der Sonne und ich sehe natürlich immer frischer aus als du. Ich bin immer nur höflich zu dir.
So.
Nein, ich hatte Family-Urlaub, bin seit 2 Tagen wieder zu Hause. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Urlaub-Podcast sozusagen. Es war sehr heiß. Wir waren in Kroatien und Italien. Da war es ordentlich Mitte 30 Grad, also 32 bis 36 Grad in der Sonne. Hast es kaum ausgehalten. Ich bin eh einer, der lieber in den Schatten dann sitzt und sich nicht komplett in die Sonne legt. Ich bin ja nicht wahnsinnig.
Ja.
Es war heiß. Man war froh, dass man nichts tun musste, außer rumliegen.
Das glaube ich dir. Aber du siehst sehr erholt aus, von daher war das frisch.
Ja, der Alltag ist schon.
Bei mir kam das von Herzen, wenn das von dir von der Frechheit kam. Bei mir kam es diesmal von Herzen.
Nein, natürlich nicht. Ich versuche immer nett zu dir zu sein.
So. So, Timo, was haben wir denn auf der Agenda heute?
Heute möchten wir euch auf etwas aufmerksam machen, was die kulturelle Bildung in ganz Deutschland betreffen könnte. Dirk und ich haben uns vorgenommen, über unsere Idole und Idolinnen, wenn man das so sagen kann, mal zu quatschen.
Ja.
Und wie üblich gibt's die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Der Dirk hat, während ich im Urlaub war, etwas gepostet auf seinem Instagram-Account. Und da geht es um die Unterzeichnung einer Petition. Ja, da ist man erstmal vielleicht ein bisschen skeptisch oder denkt man, was ist das denn für eine Petition? Genau. Worum geht's denn da eigentlich? Da muss man sich ja wirklich in viele Themen auch reinlesen. Hier geht es um etwas, was die, ich habe es eben schon erwähnt, die kulturelle Bildung in Deutschland nachhaltig betreffen könnte, wenn einige Dinge umgesetzt werden, so wie es vielleicht jetzt vorgesehen ist. Das sind alles noch Eventualitäten, das ist das große Problem. Ich kläre euch einfach mal auf, worum es geht. Es gibt eine geplante Änderung des Jahressteuergesetzes mit Auswirkungen auf die Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen. Vielleicht für die, die es nicht wissen, es ist im Moment so in Deutschland, dass, und das gilt auch von Bundesland zu Bundesland vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn jemand unterrichtet, das kann eine Musikschule sein, das kann eine freie Musikschule sein, eine kommunale Musikschule, das können aber auch private Instrumentallehrer sein und Instrumentallehrerinnen natürlich auch. Wenn die unterrichten, dann können die sich von der Umsatzsteuer befreien lassen. Dafür muss man einen Antrag stellen. Das ist vielleicht von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ich musste beim Kultusministerium einen Antrag stellen. Ich weiß, dass zum Beispiel, als ich in NRW gewohnt habe, noch vor vielen Jahren, da musste ich das beim Bezirksamt, glaube ich, machen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, Dirk, da weißt du vielleicht was. Nee, ist auch gar nicht so wichtig, wo man das beantragt, sondern da muss man einfach sagen, ich unterrichte, ich habe eine entsprechende Ausbildung. Ich kann auf einen Beruf vorbereiten. Das heißt, in unserem Falle auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule beispielsweise. Wie das immer aussehen mag, das kann auf Lehramt sein, das kann auf künstlerisches Fach sein, das kann auf Musiktherapie sein, whatever. Das heißt, wenn man dann bei dieser Person Unterricht bekommt, zahlt derjenige oder diejenige keine Umsatzsteuer auf diese, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, Bildungsleistung. So, das ist anscheinend nicht EU-konform. Das heißt, die EU hat Deutschland schon vor vielen Jahren, muss man auch dazu sagen, ein bisschen gerügt, dass sie bitte geltendes EU-Recht umsetzen solle. Das hat die Bundesregierung bislang nicht getan und deswegen hat die EU ein Verfahren eingeleitet gegen Deutschland, weshalb Deutschland jetzt sehr im Bedrängnis ist und muss jetzt kurzfristig, also bis 2025, ein Gesetz vorlegen. Kernpunkt des neuen Gesetzes ist die Neufassung von, und jetzt kommt es politisch, ja, eigentlich geht es erstmal um Gesetzgebung.
Gesetzgebung, Gesetzestexte.
Wir tun jetzt auch so, als wären wir Anwälte, Dirk. Also es geht um die Neufassung von Paragraph 4 Nummer 21 Umsatzsteuergesetz, die vorsieht, dass nur noch öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen von der Umsatzsteuer befreit werden sollen. Diese Änderung gefährdet, so haben wir eben den Verdacht, freiberufliche und private Anbieterinnen und Anbieter von Bildungsleistungen, die ihre Dienstleistungen künftig steuerpflichtig hätten. Kritiker wie der Deutsche Musikrat und diverse Verbände warnen vor einer Verteuerung der Bildungsangebote und einer unnötigen Bürokratisierung, was die musikalische und kulturelle Bildung in Deutschland stark beeinträchtigen könnte. Sie appellieren daher an die Politik, die bisherigen Regelungen beizubehalten und die finanzielle Erschwinglichkeit und Qualität der Bildungsangebote zu sichern. Eine Petition wurde gestartet, das ist die, die Dirk auf seinem Instagram-Account schon gepostet hat. Ich habe es auch bei Facebook schon gepostet. Und diese Petition soll eben dafür sorgen, dass die Umsatzsteuerfreiheit für qualifizierten Musikunterricht erhalten bleibt. So, das erstmal das grobe Ganze, um das es geht. Jetzt denkt man sich vielleicht, ja, wieso, da steht doch eigentlich, dass erstmal sich nichts großartig ändert. Es hat sich jetzt noch einiges getan in den letzten Wochen. Deswegen hier einmal der letzte Stand der Dinge. Und da wird es jetzt interessant. Laut einer Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen, die für dieses Gesetz natürlich zuständig sind, soll die Steuerbefreiung für Bildungsleistungen einschließlich des Musikunterrichts grundsätzlich erhalten bleiben. Es wird betont, dass der Gesetzesentwurf keine Einschränkungen für Musikschulen und Lehrerinnen und Lehrer vorsieht und dass Bildungsleistungen weiterhin unverändert umsatzsteuerlich begünstigt werden. Klingt ja erst einmal gut. Soweit. Der Referentenentwurf, der derzeit vorliegt, sieht vor, dass Schul- und Hochschulunterricht sowie Aus- und Fortbildung grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit sind. Dies gilt auch für Musikunterricht, sofern dieser auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule oder Fachhochschule vorbereitet oder allgemein als Ausbildungsleistung angesehen wird. Dies schließt sowohl Kinder- als auch Erwachsenenunterricht ein. Auch interessant und sehr wichtig. Die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 21 Umsatzsteuergesetz betrifft demnach nicht nur Musikschulen, sondern auch selbstständige Musiklehrerinnen und Lehrer, unabhängig von deren Organisationsform. Der Gesetzesentwurf sorgt dafür, dass der Musikunterricht weiterhin steuerfrei bleibt, wenn er als Ausbildungsleistung gilt. Dies hängt von der Ausgestaltung des Unterrichts ab, nicht von den persönlichen Voraussetzungen des Lernenden oder der Absicht des Unterrichts. Auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn wir jemanden bekommen, das heißt, wir unterrichten jemanden, keine Ahnung, XY genannt, dann wissen wir natürlich nicht, ob der oder diejenige später in einen Beruf einsteigen möchte, der Musik, mit Musik zu tun hat, weil keiner kann in die Zukunft gucken. Wenn ein Neunjährige zu mir kommt, kann ich nicht sagen, du bist in 16 Jahren Musiklehrerin, sondern es geht einfach nur darum, dass es grundsätzlich möglich wäre. Also wichtig. Der Entwurf schlägt weiterhin vor, das bisherige papierbasierte Bescheinigungsverfahren abzuschaffen, was zu einem Abbau von Bürokratie und zu mehr Rechtssicherheit führen soll. Dies könnte jedoch dazu führen, dass die Entscheidung über die Steuerfreiheit des Unterrichts künftig den Finanzämtern obliegt. Und da sind wir natürlich bei einem Punkt, der nicht so cool ist. Wenn Finanzämter heißt, euer kommunales Finanzamt wäre zuständig und was in einigen Fällen dann zu zusätzlichen Kosten und Unsicherheiten führen könnte. Der Gedanke dabei ist, wenn jetzt das Finanzamt entscheidet und nicht mehr wie bei mir in Rheinland-Pfalz das Kultusministerium, sitzen im Finanzamt natürlich fachfremde Leute, die einfach sagen können, was, der Ikedrot unterrichtet Musik? Ja, der, was der macht, das reicht nicht. Da müssen wir was anderes machen. Der kriegt keine Umsatzsteuerbefreiung. Das heißt, die möchten Bürokratie abschaffen, aber letztendlich wird das alles deutlich komplizierter. Letztendlich klingt der Referentenentwurf erstmal gar nicht so schlecht, muss man natürlich auch jetzt mal an dieser Stelle sagen. Aber kommen wir zu den Bedenken. Der Deutsche Musikrat und andere Verbände, wie zum Beispiel der Deutsche Tonkünstlerverband oder der Verband Freier Musikschulen, kritisieren die vorgeschlagenen Änderungen, insbesondere das Wegfallen des bisherigen Bescheinigungsverfahrens. Es besteht die Sorge, dass die Entscheidung, ob Musikunterricht als Bildungsleistung oder als Freizeitbeschäftigung eingestuft wird, zu einer stärkeren Bürokratisierung und möglichen Kostensteigerungen führen könnte. In der genannten Petition wird gefordert, dass der qualifizierte Musikunterricht umsatzsteuerfrei bleibt. Und das grundsätzlich. Die Bedenken der Verbände bezüglich des Jahressteuergesetzes sind in vielerlei Hinsicht begründet. Die geplante Änderung zur Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen können tatsächlich erhebliche negative Auswirkungen auf verschiedene Bildungsanbieter haben. Zum Beispiel, kommen wir mal zu den Bedenken, die jetzt mal konkret werden. Eine der Hauptsorgen der Verbände betrifft den Wegfall des bisherigen Bescheinigungsverfahrens. Das haben wir ja gerade erwähnt. Dieses Verfahren gewährleistet bisher, dass Bildungseinrichtungen eine klare Grundlage hatten, um von der Umsatzsteuer befreit zu sein. Ohne diese Bescheinigung könnte es zu mehr Unsicherheit und Willkür kommen, da nun die regionalen Finanzämter entscheiden müssen, ob eine Bildungsleistung als umsatzsteuerfrei gilt oder nicht. Dies könnte zu uneinheitlichen Entscheidungen und zusätzlichen Bürokratie führen. Uneinheitlichkeit sogar vom gleichen Finanzamt, weil es sitzen ja verschiedene Finanzbeamte dort. Das ist das Riesenproblem dabei. Es gibt ja keine Einheit mehr.
Nein, ganz ehrlich, ich weiche ganz minimal vom Thema ab. Da ist ja jetzt auch schon heute bei den Finanzämtern, was man gegenrechnen darf und nicht. Da ist ja heute schon ganz einfach, weil du sagst, es sind fachfremde Leute. Was zählt jetzt auch zu einer Musikausgabe? Was zählt nicht? Mit den Umsatzsteuerbeträgen, ob 7%, 9%, das gibt es ja heute schon vom Finanzamt, wo man erlebt, dass ein Finanzamt in NRW das anerkennt mit dem Steuersatz. Das andere Finanzamt sagt, nee, das ist eine andere Leistung. Und ich glaube, da liegt das Problem, was du eben gesagt hast, dass fachfremde Leute auf einmal sagen ja oder nein. Und das ist, ich glaube, da liegt für mich so der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Wie du sagtest, eigentlich liest sich das ja ganz gut. Und ihr lieben Leute da draußen, das waren jetzt eine Menge Gesetzestexte oder Vorschläge, die Timo da vorgelesen hat. Ganz wichtig, als zur Einleitung, als Timo und ich uns unterhalten, ganz, ganz wichtig, das Geld geht weder den Musiklehrern oder Rinnen zugute, sondern es ist einfach für den Endkunden, in Anführungszeichen, für den Schüler, für die Schülerin einfach ein Mehrgeld und natürlich werden die Kosten dadurch höher und das kann einfach nicht sein, weil ich finde, Musik ist so wichtig für, ja, als Ausgleich, als zu Weiterentwicklung. Und das muss nach meiner Meinung einfach umsatzsteuerfrei sein. Das muss so bleiben.
Unbedingt. Also man muss ja ganz klar sagen, du hast ja richtig gesagt, diese Umsatzsteuer, die drauf käme, wir reden jetzt hier von 19% und nicht von 7, sondern es geht um 19%.
Ja.
Das heißt, nehmen wir mal an, jemand bekommt Musikunterricht, der hätte einfach mal 19% mehr Kosten. Das heißt aber nicht, dass ich als Musiklehrer plötzlich 19% mehr Geld in der Tasche habe, sondern diese 19% muss ich natürlich direkt wieder abführen. Und der Staat bekommt das. Und da ist keine mitgeholfen, außer dem Staat, der halt vielleicht in erster Linie mal ein bisschen mehr Steuereinnahmen hat. Aber dadurch werden viele Leute sich Musikunterricht einfach nicht mehr leisten können.
Genau.
Das heißt, es wird insgesamt weniger. Das heißt, wir haben weniger Leute, die ein Instrument erlernen. Wir haben dadurch weniger Schülerinnen und Schüler. Das heißt, auch die Musikschulen und die privaten Musiklehrerinnen und Lehrer werden weniger Schüler haben. Das heißt, da sind Existenzen bedroht, muss man ganz einfach sagen.
Absolut.
Und dann dadurch hat letztendlich auch der Staat wieder weniger Geld in der Tasche, weil ich zahle ja auch, also ich als Musiklehrer zahle ja auch meine Einkommenssteuer. Und da habe ich auch weniger Einkommen, das ich dann versteuern muss. Also das ist alles sehr, sehr uncool, muss man sagen, wenn das so kommt, wie die Verbände es jetzt befürchten. Das heißt, da brauchen wir wirklich die politische Sicherheit. Und das muss unbedingt auch in diesen Gesetzestext rein, dass da wirklich sich nichts ändert, beziehungsweise die Sachen vielleicht wirklich erstmal positiv einfacher werden. Das heißt, vielleicht, dass das Bescheinigungsverfahren einfacher wird, haben wir ja nichts dagegen.
Ja.
Aber es darf nicht bei den Finanzämtern liegen. Das ist das ganz entscheidende Ding. Da brauchen wir wirklich auch mal vielleicht, wir haben unseren Föderalismus hier, aber das ist ja, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland auch schon wieder anders. Da kann man vielleicht auch mal ran. Grundsätzlich bin ich ja eh der Auffassung, dass kulturelle Leistung, wie jetzt der Musikunterricht, von Mehrwertsteuer befreit sein sollte, muss. Und das sollte auch in ein anderes Gesetz rein. Also ein eigenes Gesetz, wo man sagt, kulturelle Leistungen, die an Kinder, wir reden jetzt nicht unbedingt von Erwachsenen vielleicht, aber an Kinder weitergegeben werden, die muss unbedingt grundsätzlich und immer von der Umsatzsteuer befreit bleiben. Weil es ist, wir alle wissen, Musikunterricht ist kein günstiges Vergnügen. Und es ist für viele ein Privileg, schlimm genug, wie ich finde. An den allgemeinbildenden Schulen wird ganz, ganz oft fachfremd Musik unterrichtet. Das heißt, es fehlt, und das weiß ich auch hier aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel, aber es ist in ganz Deutschland so, es fehlen massenweise Musiklehrerinnen und Lehrer an Schulen. Kinder kommen kaum noch mit Musik in Berührung. Mein Sohn zum Beispiel ist kommt jetzt in die 7. Klasse. Der hatte im 5. und 6. Schuljahr kein Musik.
Ja. Ich finde es so oder so, wir diskutieren immer darüber, die Kinder sollen weniger zocken, damit meine ich jetzt Spielen an der Konsole, aber da muss auch ein Gegenvorschlag gemacht werden, was die stattdessen machen. Oder es muss eine Alternative angeboten werden. Und da ist für mich ganz ehrlich, wenn ich den Musikunterricht nicht hätte, ich wäre, glaube ich, in der heutiger Sicht von Eltern welch ein typisches ADHS-Kind gewesen. Und für mich war der Schlagzeugunterricht irgendwie, das war für mich echt der Ausgleich zur Schule. Wenn ich mit meinen Eltern, mit meinen Freunden mal gerauft habe, dann habe ich einfach dann, ja, auch meine Aggressionen zum Teil auch bestimmt am Schlagzeug ausgelassen. Oder ich weiß, dass meine Mutter mich früher, bevor ich zur Schule gegangen bin, hat die mich in den Keller geschickt. Und ich habe echt wirklich morgens um 7 Uhr eine halbe Stunde rumgekloppt und bin dann aber viel entspannter, so doof sich das anhört. Aber ihr kennt das vielleicht selber, auch mal einen Frust rauslassen. Das ist jetzt nicht, dass der Schlagzeug zerdeppert, aber einfach, ich habe gespielt. Ich habe mich körperlich, wie andere vielleicht Sport machen heutzutage oder joggen, ist das für mich das Schlagzeugspielen. Dass ich echt einfach, ich kann runterkommen dabei, ich kann nachdenken, ich betätige mich körperlich, ich schwitze auch dabei. Und mir hilft das ungemein. Und ich finde, wenn wir das den Kindern einfach gar nicht mehr anbieten. Und es, ich weiß nicht, ihr da draußen, vielleicht empfindet ihr das auch schon. Ich denke mal, Timo, du wirst mir recht geben. Es gibt eh schon weniger Kinder, die Musik machen, finde ich. Bei mir früher in der Klasse, da hat jeder, und sei es nur für ein, zwei Jahre mal, ein Instrument gespielt. Wenn du heute in den Klassen nachfragst, ist das längst nicht mehr so.
Auf keinen Fall. Also ich kann ja, wir können beide aus eigener Erfahrung sprechen. Du hast einen Sohn, ich habe einen Sohn. Weil meinem Sohn in der Klasse spielt, glaube ich, maximal bei 25 Kindern einer oder vielleicht zwei ein Instrument.
Ja, maximal. Das war früher ganz anders. Ganz anders. Da hat jeder, ich weiß sogar, ich musste noch in der Schule, das ist jetzt nicht böse gemeint, alle Blockflötenlehrer und Blockflötenlehrerinnen werden mir jetzt mit dem Ding auf den Kopf hauen wahrscheinlich. Wir mussten immer alle noch so eine Mock-Blockflöte kaufen. Ich war absoluter Held im Blockflötenspiel.
Das fand ich aber bei meinem Musiklehrer geil. Ich hatte einen mega guten Musiklehrer in der Oberstufe.
Okay, super.
Und der, ich hatte ja damals, ich bin wie gesagt in Rheinland-Pfalz ja auch groß geworden, habe da Abi gemacht. Wir waren der erste Abi-Jahrgang, wo es so war, dass man Leistungskurse nicht mehr einfach aussuchen durfte, sondern es gab Mindestgrenzen, wie viele Schülerinnen und Schüler in einen Kurs rein wollten. Und unser Musikleistungskurs ist nicht zustande gekommen.
Ja.
Das heißt, ich war in einem Grundkurs Musik, wo Leute saßen, die Musikleistungskurs haben wollten und natürlich die Grundkurs haben wollten. Und es haben nicht alle ein Instrument gespielt. Und dieser Musiklehrer war so geil, wir haben wirklich in der Oberstufe 3 Jahre lang Blockflöte gespielt noch.
Das ist der Knaller. Ja, aber ganz ehrlich, ich sage das auch so lustig, dass eben meint, ich bin da eigentlich heute dankbar zu. Da wurde ich ein bisschen auch zu meinem Glück gezwungen, sage ich mal. Aber deshalb habe ich einfach auch ein Verständnis von Tonleitern und irgend so etwas.
Es geht weg von dieser Theorie auch nur. Ne?
Genau.
Es ist ja wirklich das Erleben. Ich meine, ich kann Musik konsumieren oder ich kann Musik halt aktiv ausüben. Wenn selbst wenn es eine Blockflöte ist, die man auch später noch als Schlagzeugstock benutzen kann, ist das einfach kein Problem dann. Ne?
Ja, nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also der Blockflötenunterricht, der hat mich jetzt nicht so geflasht. Aber, ach, aber es war, nein, nein, ich sag ja trotzdem, ich bin wirklich dankbar
ich
dafür.
Ich möchte an dieser Stelle auch eine, wir kommen, ist ein Off-Topic, aber an dieser Stelle eine Lanze für Blockflöten-Spielerinnen
und Spieler. Ey, das ist nicht einfach, um Gottes Willen, das sollte.
Denn man kann auch dieses Instrument studieren.
Ja, ja, das haben wir damals.
Und ich habe mal einen Workshop gemacht, einen Jazz-Workshop, da war ein Blockflötenspieler dabei. Im Jazz-Workshop.
Ah.
Und der hatte ein ganzes Waffenarsenal, sag ich mal, an
Blockflöten,
an seinem Gürtel. Der wusste jetzt, ja, genau, der musste ja für bestimmte Tonarten bestimmte Blockflöten zucken. Das war schon ziemlich geil,
nein,
muss ich sagen.
Wir haben ja, du wirst ja auch noch dich daran erinnern, wir haben ja im Interview die Saskia Worf gehabt damals. Und die ist ja auch eine ganz tolle.
Ja, aber das ist ja Querflöte.
Ja, Querflöte, aber
ja, ich rede von Holzblockflöten.
Ja, aber überhaupt, ich wollte mal die Lanze jetzt brechen zu Flötistinnen und Flötisten.
Ich glaube, jetzt langsam ufert's aber aus.
Ja. Aber nein, ich finde, wie gesagt, ich finde ganz ehrlich, es ist so wichtig und ich finde, wir nehmen den Kindern echt Chancen, so doof sich das anhört. Auch finde ich musikalische Früherziehung, das wird oft drüber gelacht. Ich finde es so wichtig. Und ich finde, wir reden immer heute davon, darüber, unsere Kinder sind unausgeglichen. Ja, ist ja ganz klar. Wenn ich finde, für mich ist Musik anbieten, machen wir das mal so. Musik anbieten ist eine super Alternative zur Playstation, zur Spielekonsole. Dann später im Bandcoaching, dass du dich mit Leuten triffst, dass du dich mit Musik, ich finde Musik ist so wichtig und das ist egal, ob ihr Punk, Metal, Gothic oder sonst irgendetwas Mittelaltermusik mögt, Musik ist so wichtig und von daher finde ich, liebe Leute da draußen, diese Petition ist echt wichtig, nochmal, das Geld bekommen nicht die Musiklehrerinnen und Musiklehrer mehr, das wäre schön, das ist leider nicht so und glaube ich so oder so, Kunst und Kultur wird jetzt machen wir natürlich ein Fass aus, finde ich, nicht genug geschätzt nach meiner Meinung. Ich sag's mal jetzt einfach so, wie es ist nach meiner Meinung. Aber es ist so wichtig, dass das einfach für alle Leute, dass Musik für alle Leute erschwinglich bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich muss sagen, wirklich für alle Leute und ich würde die Kinder echt nochmal nach vorne rücken,
okay,
an der Stelle.
Ja, aber ich finde aber auch
du hast immer noch was. Ich meine, wie gesagt, wir reden jetzt wirklich hier über alles Mögliche, aber was du eben auch angesprochen hast mit dem Zugang ermöglichen zu Musik.
Genau.
Das muss einfach passieren. Wenn es nicht in allgemeinbildenden Schulen passiert, weil die keine entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer haben, dann müssen sich ja Leute außerschulische Angebote suchen, wie das so schön heißt.
Ja.
Und wenn das dann so teuer ist, dann überlegen die Leute halt 80 Mal, ob sie es machen oder nicht. Ich meine, der Geldbeutel wird ja auch immer kleiner heutzutage. Alles wird teurer.
Alles wird teurer. Geh doch mal essen.
Dann sind natürlich erstmal, wo kann ich als erstes streichen? Beim Essen kann man ja eher schlecht streichen. Man kann bei der Miete ja schlecht streichen. Ich muss vielleicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. Da kann also auch da nicht streichen.
Tanken muss ich dann.
Also werden Freizeit, ich sage jetzt mal, so doof das jetzt erstmal, weil ich wollte mal das Wort nicht benutzen, aber es werden Freizeitbeschäftigungen gesucht. Und da Sport meistens günstiger ist im Verein als ein Musikunterricht.
Absolut, ja.
Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass in einer Fußballmannschaft halt eben dann 15 bis 20 Kinder trainieren und im Musikunterricht bist du halt alleine,
genau,
in der Regel oder vielleicht mit 2, 3 oder vielleicht mal höchstens 4.
Ja, höchstens. Ich
denke, aber deswegen 2, 3 ist es einfach auch teurer als ein Verein und wir sind auch kein Verein. Also Musikschule ist ja erstmal kein Verein. Es gibt auch EVs dazu, aber also eingetragene Vereine, die auch Musikschulen betreiben, aber die meisten sind eben dann doch Unternehmen im weitläufigen Sinne und müssen eben auch entsprechende Unkosten auch noch tragen. Anders als ein Verein. Das heißt, da sind viele Faktoren, die da reinspielen. Und den Kindern es zu ermöglichen, Musik zu erleben, und da ist wie ein musikalischer Früherziehung, war ja auch mein Einstieg mit der Musik. Meine Eltern sind ja überhaupt nicht musikalisch.
Mhm.
Also das hat mich geprägt von ganz früh an. Und vielleicht nochmal einen Punkt auch, Musik, ein Instrument lernen. Nicht jeder wird natürlich Profimusikerin oder Profimusiker. Ist
darum
ja
geht es aber auch gar nicht.
Es geht ja auch darum, auch eine Gemeinschaft zu erleben. Das heißt, da sage ich auch allen meinen Schülerinnen und Schülern, selbst wenn ihr vielleicht nicht in der Band spielt, geht in den Musikverein, geht in den Spielmannszug. Es geht um das gemeinsame Erfahren, das gemeinsame Erleben.
Ja.
Und das kann auch niemand nehmen. Da sind auch komplette Freundschaften fürs Leben ja auch schon geschlossen worden, die auch ein Leben lang halten, wenn man in so einem Verein ist oder in einer Band ist und so weiter und so fort.
Nein,
also ganz wichtiges Sachen.
Also ich unterschreibe das, was du gesagt hast und ich unterschreibe die Petition, habe ich aber schon. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke mal auch, das gemeinsame Erleben und ich finde einfach, dieser Satz, Music makes you smarter, ist so wichtig, dass einfach deine Gehirnzellen mal anders beansprucht werden, deine Körperambidextrie, Körperunabhängigkeit. Ich finde es so, so wichtig. Liebe Leute, also bitte teilen, sagt es allen weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber wie Timo eben schon sagt, es fehlen eine Menge Stimmen und es ist wichtig für alle Musiker und Musikerinnen.
Genau, den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, direkt zu der Petition selbstverständlich. Und bitte, bitte teilt es mit allen, die ihr kennt, auf allen sozialen Netzwerken. Es fehlen noch ordentlich viel Stimmen leider, damit die Petition auch gehört wird. Also ab in die Shownotes und jetzt sofort unterschreiben.
Bam.
Jetzt haben wir eben ja schon das Fass aufgemacht und über Musikunterricht gesprochen und so weiter und so fort. Und wir hatten uns mal gedacht, da ich ja frisch aus dem Urlaub komme und ich nicht so wirklich ein Thema recherchieren konnte, dann lass uns doch einfach über Vorbilder mal sprechen.
Ja, oder das wie heißt, das so angefangen hat.
Wie das angefangen hat, genau. Toll. Da weiß ich ja gar nicht, Dirk, wie hat das denn bei dir angefangen?
Ganz ehrlich, bei mir hat
das... Also das Schlagzeugspielen.
Ja.
Also ich will jetzt nicht von
wie,
schon,
ich,
ne?
wie ich gehen gelernt habe.
Wie du rausgekommen bist und so. Nee,
nein, das will ich auch nicht. Oh, das möchte ich auch. Ich glaube, das muss ganz schlimm sein, sich solche Vorstellungen zu machen. Nee, ganz ehrlich, bei mir ist das damals angefangen. Ich war unheimlich fasziniert von diesen Fanfarenzügen und Spielmannzügen als kleiner Bub mit 2-3 Jahren und habe immer an der Straße, wenn bei uns Schützenfest war oder irgendein Volksfest, und dann waren ja diese Fanfarenzüge, und ich fand das unheimlich toll. Die hatten diese Uniformen an, die hatten die Trommeln dabei, und ich habe dann unheimlich häufig auf der Kirmes diese kleinen Blechtrommeln bekommen, und da habe ich Tausende von kaputt gemacht. Also nicht Tausende, aber bestimmt 10, 20 Stück immer wieder. Und dann hat, obwohl ich überhaupt noch nicht Schlagzeug gespielt habe, hat man gedacht, okay, das geht jetzt so ins Geld, dann können wir ihm auch in Anführungszeichen eine kleine richtigere kaufen. Hat man von einem Spielmannzug quasi, den mein Vater kannte, von jemandem, der sich eine neue Trommel gekauft hat, habe ich so eine kleine Umhängetrommel, die mir viel zu groß war, wo die immer so durchgerasselt ist, habe ich die bekommen, die hat mein Vater noch neu angemacht, das weiß ich noch, das war so eine Mini-Landsknecht-Trommel. Also fand ich mega, von einem Fanfaren, und die durfte ich dann aber haben und bin da mit ganz stolz, das erzählt man sich heute noch in der Nachbarschaft, nicht zu meinem Guten, morgens um 7 Uhr am Wochenende mit durch die Gegend gelatscht, morgens um 7 Uhr, und hab da schönen Rabatz gemacht. Und das hat mich eigentlich angefixt, also diese Power und Kraft, die man in so einem Musikzug hatte und was man als Trommler da hatte. Und dann war es halt so, dass ich so angefixt davon war, dass ich in so einen Fanfarenzug wollte unbedingt. Die haben aber gar nicht so kleine Leute genommen. Und dann haben meine Mutter bei der Musikschule nachgefragt, und die haben das verneint. Sagten, nee, der ist noch viel, ich glaube, damals ging Schlagzeug erst ab 10, meine ich sogar.
Wie alt warst du da? Du warst ja dann älter als 2 oder 3. 6, okay.
Mit den Trommeln, das war so 3, 4. Also es gibt Bilder von mir im Kindergarten, da bin ich so 4 Jahre,
ja,
wo ich eine Uniform hatte.
Wann mit Unterricht losging.
Genau,
halt, ne?
Das war dann so, dann ist meine Mutter trotzdem, obwohl die Musikschule gesagt hat, nein, und ich aber immer genervt habe, ist die einfach mit mir da mal hingegangen. Zu diesem Lehrer. Das war dieser Engländer Jimmy Sargent.
Das war damals schon Jimmy Sargent.
Das war damals schon Jimmy Sargent, der einen super Ruf hatte. Und ich weiß noch, dann hat meine Mutter, ob der denn wenigstens mal zugucken darf. Also ob ich da mal bleiben, mir das mal angucken darf. Und das war dann echt interessant. Dann hat er zu der damaligen Zeit ein Percussion-Ensemble schon gehabt. Und ich habe bei diesem Percussion-Ensemble geguckt, und dann sagte er, hör mal, Kleiner, willst du einfach mal trommeln? Und dann habe ich vor den Leuten da tatsächlich echt getrommelt, und er hat sich dann tatsächlich bereit erklärt, hör mal, du bist zwar überhaupt noch nicht so alt, wie du sein solltest, aber der hat irgendein Potenzial zum Glück in mir gesehen und hat gesagt, hör mal, ich unterrichte dich trotzdem, weil, obwohl du so klein bist.
Klasse, dass du einen Lehrer gefunden hattest, der diese Regeln gebrochen hat.
Genau.
Ich finde das ja auch ganz schlimm, diese Regel, muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt auch aus der heutigen Sicht eines Musiklehrers. Der darf erst kommen. Es gibt ja einige Musikschulen, die machen das immer noch so, oder einige Lehrer. Naja, frühestens ab 9, frühestens ab 10. Und ich denke, hä, was für ein Schwachsinn.
Ja.
Es können Kinder kommen, die sind mit 5 weiter als manche mit 11.
Absolut. Absolut.
Das heißt, man muss sich das Kind angucken und nicht einfach pauschal sagen, ja, ab 10 Jahre geht das erst. Das ist totaler Quatsch. Also liebe Leute da draußen, wenn ihr auch mal an so jemanden geratet, das ist, ich muss es an dieser Stelle leider sagen, ich hänge mich jetzt ein bisschen aufs Fenster, aber es ist nicht der richtige Lehrer für euch.
Nein.
Oder die richtige Lehrerin.
Nein. Also es gibt, also ich finde wirklich, das ist erstmal, es gibt mittlerweile so toll, wir haben viele gute Trommelliteratur schon vorgestellt, ich vor kurzem noch Tonys Trommelschule, dann es gibt so viele tolle Bücher halt auf dem Markt neu und da muss man, also wie gesagt, es gibt wirklich Kinder und da hast du ganz was, man muss sich das Kind angucken. Und wenn der Bock da drauf hat, was erlaube ich, das finde ich immer so, das ist mein Satz, was erlaube ich mir denn dann zu sagen, ne, du darfst nicht. Ja. Also das finde ich eher sehr...
Da sind wir eigentlich genau wieder bei dem Thema, mit was wir vorhin hatten, ja, mit der Politik. Da mache ich dem Kind ja schon quasi das Ganze kaputt, anstatt es ihm zu ermöglichen.
Genau, und anstatt zu fördern und zu motivieren. Genau. Weil ich denke mal, wenn der wirklich kommen will, ich habe auch ganz ehrlich, ich habe auch schon mal einen Schüler gehabt mit 5 Jahren, wo ich dann so wirklich nach 3 Monaten gesagt habe, hör mal, warte einfach noch ein Jahr. Der ist noch zu klein. Der, da kann man auch als Lehrer, finde ich auch ganz wichtig, kann man auch auf die andere Seite ehrlich sein, wo ich sagte, das könnte funktionieren, habe dann aber nach einem halben Jahr auch ich habe gesagt, ey, Kündigungsfrist hin oder her, ich sag, der quält sich, ich quäle mich, lass uns noch ein halbes Jahr warten. Aber genauso gut, jetzt kommen wir, was du auch gerade gesagt hast, habe ich 5-Jährige, die viel mehr mit Begeisterung und Einsatz dabei sind, die ist egal vom Notenlesen, man kann das Ganze spielerisch machen, man muss ja auch nicht gleich das ganze Drumset einbeziehen, man kann spielerisch Noten lesen, man kann, ich habe sogar damals, da habe ich mich echt ein bisschen breitschlagen lassen, das war allerdings doch eine Knochenarbeit, weil der Vater war Musiklehrer, mit dem habe ich lange Zeit in der Band gespielt, da war, das Mädchen war, boah, ich glaube, 3,5 auf Bongos angefangen, wo das echt eher Musik erzielt, Musik als früher erzielt. Nur, die hat ein Riesenpotenzial gehabt. Ne, aber du kannst halt klar, ein 3,5-Jähriges kannst du nicht hinter das Schlagzeug setzen. Aber die hat dann Bongos, Noten lesen, das war super. Ja, ich glaube, immer Wege.
Ich glaube nämlich, dass Leute, die sagen, es geht erst ab diesem und dem Alter, die sind in ihrem Unterrichtskonzept zu unflexibel.
Genau.
Weil natürlich muss ich mein Konzept umändern. Ich kann ja nicht einen 5-Jährigen genauso unterrichten wie eine 16-Jährige oder einen 72-Jährigen.
Ja.
Ich muss mich ja ständig anpassen. Und wenn ich flexibel bin und ich habe genug in meinem Handwerkskasten als Lehrerin oder Lehrer, dann ist es eigentlich kein Problem. Aber du hast recht, man muss ja ehrlich sein. Wenn du merkst, das Kind ist nicht so weit, weil es sich vielleicht nur 10 Sekunden konzentrieren kann, oder es vielleicht dann rhythmisch doch noch nicht so weit ist oder von der Koordination her, ist ja auch okay. Das, die Zeit wird kommen. Wenn man dann sagt, mach lieber nochmal musikalische Früherziehung oder warte noch ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann komm dann nochmal wieder, ist es doch kein Problem. Und die meisten Eltern, also ich habe noch nie Eltern erlebt, die dann gesagt haben, wenn man ehrlich war, nee, was ist das für ein Blödsinn hier? Sehe ich nicht ein, ne?
Nein, wenn man das vernünftig kommuniziert, ich habe gesagt, einem, was ich gerade erzählt habe, der war, und zwar jetzt nicht, weil er vom Schlagzeugspielen zu klein war, sondern einfach, der konnte nicht haben, wenn die Mama weggeht, der musste dann doch immer auf dem Schoß sitzen oder also wollte eigentlich Schlagzeug spielen, aber hat dann die Bindung oder wenn der Vater, das ging dann halt einfach noch nicht. So, und jetzt, halbes Jahr später, siehe da, ein ganz neues Kind, hat sich so ein bisschen gelöst. Und ist ganz anders, wie gesagt, da reicht manchmal ein halbes Jahr, wo man einfach sagt, das meinte ich eben mit dem Ehrlichsein. Man kann doch dann einfach ehrlich mal sagen, hör mal, du wartet noch ein halbes Jahr und kommt dann einfach nochmal wieder.
Genau.
Und das ist auch, wie gesagt, so passiert und der ist jetzt bei mir im Unterricht mega.
Und die Kinder entwickeln sich auch schnell in dem Alter.
Absolut, ein halbes Jahr ist Wahnsinn manchmal.
Ja, aber jetzt kommen wir mal zurück zu dir. So, du hast dann im Schwimmanzug getrommelt, nicht im Schwimmanzug, du bist ja dann zum Unterricht gegangen.
Genau.
Und in dem Alter, du warst 6, 7 Jahre alt ungefähr, deine Vorbilder, wir reden ja über Vorbilder, waren ja dann eigentlich die Spielmannszugstrommlerinnen und Trommler.
Absolut. Damit hat eigentlich alles angefangen. Und dann hinterher natürlich mein Jimmy Sargent, mein Schlagzeuglehrer, ist dann natürlich quasi als nächste Institution da hereingegangen.
Ja, das ist auch ein Punkt, der eigentlich immer wieder auch und auch bei mir auch so der Fall ist. Die Vorbilder sind ja meistens dann die die Lehrerinnen und Lehrer.
Absolut.
Weil man die sofort erlebt. Die sind ja einfach auch greifbar.
Die sind greifbar, die sind nahbar.
Und in dem Alter, als du angefangen hast, Dirk, hast du ja auch nicht vielleicht so Bezug zu einer Musik vielleicht oder zu einer Band, zu einer bestimmten, sondern dann, du hattest Bock auf Trommeln und so kam das dann. Ne? Wie ging das dann weiter? Das heißt, du hast dann den Unterricht ja genossen. Wer war dann oder wie kam es denn dann oder kam es überhaupt dazu, dass du einen Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin als ein Vorbild genommen hast? Und was waren dann, wenn überhaupt, die Gründe dafür?
Das Interessante war dann, dass ich eigentlich bei mir war das dann so, da muss man gerade überlegen, also der Jimmy hat dann, wir haben relativ viel Notenlesen auf der kleinen Trommel gemacht, das war früher noch so. Bei mir war es damals noch Ted Reed Syncopation, das war mein erstes Schlagzeugbuch und wir haben das wirklich auch durchgemacht bis zum geht nicht mehr. Dadurch konnte ich Noten lesen und haben dann hin und wieder, was er mich dann hat machen lassen. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber wir kommen gleich dazu. Warum? Dann hat er mich machen lassen, dass ich, wenn ich eine Reihe, das waren immer vier Takte bei Ted Reed, dann kam die nächste Nummer. Und als Übergang zu diesen nächsten vier Takten habe ich dann Swing Beat gespielt. Also mein erster Beat eigentlich am Schlagzeug war nicht Aktentasche oder Amsterdam. Nee, Amsterdam war es ja dann eigentlich. Sondern war
Katze.
Sondern war wirklich ein Swingbeat. Das heißt wirklich, ich habe den Jazzbeat immer vier Takte gespielt, halt auf 2 und 4, Snare musste ich nichts machen und habe dann als Snare einmal mit Bassdrumviertel durchlaufen lassen, einmal nur die Snare, aber die halt immer 2 und 4. Und das ist auch, glaube ich, für mich eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen, warum ich so einen guten Einstieg in die ganze Jazzmusik-Szene gefunden habe. Weil ich einfach unheimlich früh den Jazzbeat gelernt habe, den Swingbeat gelernt habe. Und damit also schon auch immer das ins Gleichnis setzen konnte. Und damit kam ich dann, weil er ja ausgeprägter Jazz-Trommler war, bin ich relativ schnell auch mit der Musik, weil ich habe ihn dann auch wenn er zum Beispiel Tag der offenen Tür bei der Musikschule hat er gespielt. Ich habe immer am Bühnenrand gesessen und hat er natürlich auch mit seinem Jazz, mit seiner kleinen Swingband, mit seinem Trio, mit seinem Quartett gespielt. Und habe also sehr, sehr früh diese Musik wahrgenommen. War aber dann, jetzt kommt das Interessante, jetzt kommen wir ein bisschen dazu, was meine allererste Schallplatte war. Das war mit 10 oder 11, wo ich meinem Vater auf der Arbeit besucht habe und sagte, ich möchte mir gerne eine Platte kaufen. Und mein Vater, was willst du denn für eine Platte kaufen? Und meine erste Platte war Bill Haley and the Comets Rock Around the Clock. 1, 2, 3, if I walk, dumm, bup. Und was ja auch wieder ein bisschen jazzaffin eigentlich ist. Das fand ich jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir darüber Gedanken mache, unheimlich interessant. War zwar dann Rock'n'Roll, aber war ja schon ja, Ternär halt. Und darüber kam ich quasi vom Jazz zum Rock'n'Roll und bin dann immer mehr dazu übergegangen, weil ich ja ganz viel Noten auf der kleinen Trommel gelernt habe und merkte, die Trommler spielen aber ganz andere Sachen. Und habe dann im Grunde genommen mir viele Sachen aufgrund meiner Vorbildung bei ihm am Schlagzeug selber beigebracht. Das heißt, meinen Rockruf, den hat mir keiner gezeigt, den habe ich mir wirklich selber. Also, wo ich dann gedacht, okay, mein Gott, die 1 und 2 und 3 kann ich ja nicht nur Achtel auf der Snare spielen, kann man ja auch auf der High. Oder hab das dann geblickt, wie das da ist, dort kann ich ja auch. Also, das finde ich das Interessante.
Du wusstest dann aber, als du die Platte gekauft hast, nicht, wer der Schlagzeuger war. Das heißt, du hast als Vorbild die Musik
die Musik genommen. Oder den Song. Ich glaube gar nicht mal die Musik, den Song. Mhm. Der Song hat mich so angefixt. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, ich glaube, das hat mich eher gefesselt. Ich glaube auch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das damit definieren konnte. Sondern dieser Song hat ja für mich, ich finde das ganz interessant, also wie gesagt, es ist echt interessant. Die Platte habe ich heute noch. Das war meine allererste Platte, die ich gekauft habe. Weil wirklich, wie ich da vor meinem Vater stand und gefragt habe, ob er mir denn diese Platte kaufen würde, ob ich dafür das Geld bekommen würde. Und habe da rauf und runter gespielt.
Und wie ging es dann weiter? So, das heißt, von den Vorbildern her gesehen, ne? Du hast jetzt diese Platte gehabt, du hast dich ja musikalisch weiter entwickelt, ist vielleicht falsch, aber du hast deinen musikalischen Horizont dann immer weiter ausgeweitet. Wer ist denn der erste Schlatter oder die erste Schlatterin, wo du wirklich sagtest, ich muss wissen, wer der oder die ist und ich möchte unbedingt so spielen können?
Ich glaube, ich habe dann mit 12, 13, da tut mir mein Bruder heute noch vielleicht, mit seinen Freunden, mein Bruder ist 3 Jahre älter, mit seinen Freunden gemerkt, oh, der Kurze kann trommeln, und sehr zu Verdruss zu meinem Bruder, weil der kurze Bruder auf einmal mit seinen Freunden Musik macht. Habe ich eine Band gehabt, Kilroy's Desire, und habe auch ich bin auch noch auf die gleiche Schule gegangen wie mein Bruder und weiß halt noch, da gab es ein Schulfest, und als Anlass zu diesem Schulfest habe ich mit seinen 2 Freunden, mit Carsten und mit Ralf, ein Trio gehabt. Und die haben mich dann eigentlich wiederum an die Hand genommen. Und ich glaube, also der Einfluss von außen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und habe dann auf einmal so Songs, die, wie gesagt, die waren dann so 15, müssten die gewesen sein. Ich müsste so 12 gewesen sein. Und haben dann so Songs gespielt wie The Police, Beatles, so Get Back, Rolling Stones, The Who, My Generation und solche Sachen haben wir gespielt, Jumping Jack Flash oder Satisfaction. Und eigentlich ist dann, mein Umfeld hat mich dann eigentlich wieder geprägt, oder was die gehört haben, hat man gesagt, ey, kannst du das auch spielen am Schlagzeug? Also das ist das Interessante, glaube ich, dabei.
Das hört man ja immer wieder auch, ne? Auch Interviews von anderen Schlagzeugern und Schlagzeugern hört, dass das Musikmachen mit Älteren, und es sind oft irgendwie die Freunde von Geschwistern oder Freundinnen von Geschwistern, dass das dazu führt, dass man sich musikalisch in eine bestimmte Richtung entwickelt, ne?
Absolut. Also absolut. Besonders nebenher habe ich ja auch noch an der Musikschule, war ich dann so weit, dass ich in den Orchestern, ich habe im Sinfonie, ich habe Kesselpauken gespielt, schlecht, aber ich habe sie gespielt. Oh.
Und im Schwimmerzug warst du ja auch, oder?
Nein, das war ich nicht.
Da warst du ein bisschen nie reingegangen.
Ich bin nie in ein Spiel. Ich bin aber, so, und jetzt kommt's, in ein symphonisches Blasorchester gekommen. Mhm. Und das war, glaube ich, mein Vorteil. Im symphonischen Blasorchester, das war der Feuerwehrkapelle Oell, die haben wirklich Goldmedaillen, die waren auch so diesen Landeswertungsspielen, nannte man das. Die waren, also es waren viele Schüler von der Musikschule auch wieder da drin. Und das ist halt so schade, dass es das heute kaum noch gibt. Also es war ein sehr, sehr großes und sehr, sehr gutes Orchester. Und das Interessante war auch wieder, dass die Orchesterleiter, und ich glaube, das ist auch so wichtig, die haben mich machen lassen. Das heißt, wenn so ein Marsch oder sowas war, dann brauchte ich nicht in den Noten, sondern da ich durch den Jimmy Sargent halt so diese ganze Rudiment-Sachen gelernt habe, habe ich nicht und haben mich das echt machen lassen. Da haben gesagt, nö, der Kleine, der kriegt das schon mit. Mhm. Also das, ich glaube, da habe ich unheimlich, dass ich immer Orchesterleiter hatte, weil man kennt das ja häufig von Schlagzeugern, die haben so mit ihren anderen Instrumenten zu machen, dass der Schlagzeug, dass ich meinen Schlagzeug nie mache, wenn der Schlagzeug super, der hält den Takt, der hält den Beat, lass den mal machen. Und die haben mich aber immer, die immer sagten, hör mal, du darfst machen. Haben mich dann zwar auch manchmal, ey, jetzt mach mal halblang, nicht ganz so viel, sondern, ne, und denk da dran, wenn du so fleißig spielst irgendwie, da sind auch Pausen tatsächlich, die du einhalten musst, ne, aber da, ich glaube, dadurch habe ich neben dem eigentlich musikalischen Unterricht, von daher ist auch das, was du eben so dachtest, dass Musik in der Band, die in der Gemeinschaft so wichtig ist, wo ich dann merkte, oh Gott, ich bin hier nicht alleine der Herr, in Anführungszeichen, sondern ich muss auf die anderen hören, wenn alle eine Pause machen, dann habe ich auch eine Pause zu machen. Und habe dadurch auch dieses Ganze, oder wie wichtig, und habe, glaube ich, nur in den Bands gelernt, warum es so wichtig ist, Noten eigentlich zu lernen. Ich glaube, das war für mich so ein Klickpunkt, wo ich sagte, okay, du kannst jetzt Stücke spielen, die du eigentlich gar nicht kennst, aber aufgrund der Noten kann man mit allen Leuten zusammenspielen.
Also wir haben durch unser Gespräch jetzt hier schon so viel, wir könnten so viele Nebenbaustellen aufmachen, das ist der Wahnsinn. Kommen wir wieder zurück zu den Vorbildern. Gab es denn, also jetzt, wir haben immer noch keinen Namen von dir gehört, wer dein erstes Vorbild war. Aber was mich jetzt mal interessiert, bevor wir dann weiter darauf eingehen, gab es denn in dem Sinfonischen Blasorchester andere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die älter waren vielleicht als du, die schon länger dabei waren, die dort deine Vorbilder wurden?
Absolut. Da weiß ich noch heutzutage Frenny Beck und sein Vater, die haben da vor mir Schlagzeug gespielt, sind locker mal 10 Jahre älter und hab natürlich auch zu denen aufgeschaut. Und die haben mich dann eigentlich an die Hand genommen, haben mir beigebracht, wie spielt man eine Locke zum Beispiel oder auch mit den Noten oder wie ist das zusammen, weil das war zum Teil, dass man komplettes Schlagzeug gespielt hat, aber auch, dass man, wie das so ist, Bassdrum, Becken und große Trommel. Ne, oder auch mal Kesselpauken dabei oder auch Percussion-Sachen dabei gespielt. Und da hast du völlig recht, dass ich natürlich zu denen auch aufgeschaut habe. Und dann kam aber immer mehr hinzu, und das ist jetzt, glaube ich, durch die Band von meinem...
Lass mal kurz, bevor du weitersprichst mit der Band, interessiert mich auch noch was. Das heißt, du hast diese Songs nachgespielt, diese legendäre Songs ja quasi, ja, von großen Vorbildbands wie The Who hast du genannt, und so weiter, von The Police. Aber dich haben nicht die Schlagzeuger interessiert, die da gesessen haben, sondern du hast einfach die Musik getrommelt. Oder hast du erst mal gedacht, Police, oh, das klingt ja interessant, wer könnte das denn gewesen sein? Oder, was weiß ich, Rolling Stones, Charlie Watts, oh, geiler Groove, oder was weiß ich. Aber das war jetzt nicht so dein Ding dann letztendlich.
Doch, das kam dann hinterher. Das kam dann hinter, je versierter ich wurde, ich habe ja dann auch hier, wie heißt es, diese Wertungsspiele auch von der Musikschule mitgemacht halt. Und habe dann natürlich auch immer mehr gemerkt, welche Schlagzeuge mich kicken. Und da war es jetzt ganz zu Anfang wirklich eigentlich tatsächlich Stuart Copeland.
Von The Police.
Dann... damals noch der erste Schlagzeuger von Level 42, das war, jetzt komme ich gerade gar nicht drauf, der allererste,
ich google mal schnell,
Philipp Gulb, weil der Bruder hat auch Gitarre dort gespielt, Philipp Gulb, das weiß ich nicht, die haben mich völlig, also Level 42 war ich ein Riesenfan von. Die Platten habe ich rauf und runter gespielt. Das waren so die. Da fand ich natürlich Keith Moon wahnsinnig. Also alleine mit dem riesen Drumset.
Von The Who, ja.
Vom The Who, wenn man das da mal sehen konnte.
Vielleicht auch nochmal an der Stelle zu sagen, du hast ja, weil du gerade sagst, sehen konnte, du hast ja eigentlich nicht gesehen. So wie heute. Heute
so
habe ich
heute,
YouTube,
genau.
Da kann ich sehen, boah, der Schlagzeuger bewegt sich geil oder der hat ein großes Drumkit. Wenn du nur die Platte hörst, oder vielleicht damals auch schon die CD oder Kassette.
Hast du völlig recht.
Du weißt es gar nicht, was spielt er denn da eigentlich? Es sei denn, du hast das Glück und in dem Plattencover ist ein Foto von dem Drumset vielleicht oder von irgendeiner Live-Aufnahme oder sonst irgendwas und Live-Shooting. Aber ansonsten hast du ja null Ahnung erstmal.
Absolut. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, das Schlagzeug auf dem Plattencover, wenn es groß war, hat mir das sehr imponiert. Mhm. Ich glaube, dass es daran eher ist, wenn der dann mit Keith Moon mit 1000 Tom-Toms, 2 Bassdrums oder auch Level 42 große Schlagzeuge. Und dann kam natürlich irgendwann noch die Zeit, da ich selber wahrscheinlich in dem Alter nicht, aber da, wie gesagt, da das ja alles Leute waren, die älter waren als ich, die dann natürlich gesagt haben und jetzt, die mich dann wirklich auch dazu positiv gezwungen haben, Rockpalast zu gucken. WDR Rockpalast war zu meiner Zeit damals, also das war so eigentlich das Musik-Live-Event, das war eigentlich das YouTube von damals, also das gab es dann aber auch nicht oft, aber so Rockpalast-Konzerte, WDR Rockpalast, da kann ich mich noch, die Titelmelodie höre ich jetzt noch im Kopf irgendwie, Wahnsinn. Und ich glaube, da habe ich dann wirklich auch zum ersten Mal bewusst geschaut. Mhm. Dass ich mir das wirklich angeguckt habe, wie die Trommler da denn spielen halt. Sei es jetzt Police gewesen, Level 42 habe ich im Rockpalast gesehen. Also ich glaube, das hat mich dann wieder auf eine neue Stufe gebracht.
Wie alt warst du da ungefähr? Hast du da noch eine Vorstellung?
ich würde dann sagen, da sind die auch ein bisschen ab mit dem Rockpalast gucken, das war dann so ab 15, 16. Also gespielt habe ich mit den 12. Wir haben auch wirklich 2-3 Jahre zusammen gespielt. Wir haben auch sogar in Oelde auf dem Open-Air-Festival gespielt. Und ich als doch noch als Jüngster dabei. Auch Leute, die ich heute noch treffe, die damals Musik gemacht haben oder dort auch gespielt haben, die man dann immer noch kennt. Also das ist echt interessant. Man hat sich dann noch damals, weil ich das ja dann gesehen habe von Plattencovern, Schlagzeuge von Freunden zusammengeliehen. Dass man dann also auch irgendwie mehrere Toms hatte, weil man hatte einen ganz normalen Standard. Man hatte meistens einen Crash, einen Ride, 12, 13, 16 waren meistens die Toms und hat sich dann noch einen Standtom dazugeliehen, noch mehr Crashbecken, weil man ja kein Geld hatte und sowas und hat sich das nur unter Freunden dann ausgeliehen und sowas. Und das war schon echt eine spannende Zeit.
Das heißt, wir sind jetzt so in dem Teenager-Alter. Du langsam entdeckst du Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger für dich. Wer war denn dann das erste Idol, wo du sagtest, das ist genau mein Ding? Also wo du sagst, okay, da ich möchte mal wirklich so spielen können wie der oder diejenige. Also, falls es überhaupt gab.
Ja, das kam dann eigentlich ein bisschen später. Also es war damals, glaube ich, die ersten beiden waren garantiert Stuart Copeland und Philip Goob. Das auf jeden Fall.
Hast du die dann auch, okay, weil wegen Vorbilder, hast du die dann auch wirklich versucht, 1:1 zu kopieren?
Zum Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie der Trommler 1:1, sondern ich habe immer versucht herauszufinden, was die machen und habe das für mich dann interpretiert. Ich glaube, ich war nie so einer, der so ganz akribisch, also jeden Schlag wissen wollte. Das hat mich, glaube ich, nie interessiert. Ich war immer derjenige, der das verstehen wollte, was der da macht, aber wollte immer meine Soße daraus machen.
Und wie sah es dann aus vom Sound her? Hast du versucht, den Sound zu kopieren über die Stimmung?
Das glaube ich auf jeden Fall, weil ich weiß noch, ich habe dann damals mein zweites Schlagzeug gekriegt, mein großes, und damals war es so in, das war aber jetzt nicht, das ist jetzt Kurt Kress geschuldet nämlich, damals war es unheimlich in, das habe ich dann auch im Fernsehen gesehen, ich meine sogar, da hätte er bei Falco getrommelt, da waren ganz deine Trommeln unheimlich mit Gaffertape abgeklebt oder mit Kreppband. Und ich weiß doch, wie mein Vater die Krise gekriegt hat. Ich habe mein erstes Export vom Pearl übrigens gekriegt in so einem Mirror-Chrome-Finish und habe die nagelneuen Trommelfälle, mein Vater hat die Krise gekriegt und habe die alle mit Gaffer zugeklebt, um so einen ganz dumpfen, platschigen Sound zu kriegen. Und mein Vater, bist du bescheuert? Weißt du, wie teuer das war? Und jetzt machst du da tonnenweise Kleber drauf oder also Klebfolie drauf, das weiß ich noch. Ich glaube, das ist dann irgendwie, ja, weil man das dann versucht hat nachzumachen, irgendwie, weil Level 42 hat einen sehr speziellen Sound gehabt, Stuart Copeland, sehr hochgestimmte Snare, wo ich die Snares dann immer so wirklich gecrackt habe, bis zum geht nicht mehr, sehr trocken, dann auch wieder durch das Abkleben hinbekommen. Und danach ist es dann eigentlich gekommen, dass ich auf andere Leute oder dass andere Leute auf mich aufmerksam wurden. Und jetzt kommt das Interessante, auch damals durch Deckel Schütte, durch Detlef Schütte, der auch mal Schüler war bei Jimmy und dann hinterher selber unterrichtet hat, die mich dann so in diese ganze Jazz-Szene, in diese Pop-Jazz-Szene, ich war und bin ein totaler Fan von Spiral Gyra. Das ist eine Band mit Vibraphon, das ist so Fusion wird man heute sagen, aber mit Mallet-Instrumenten, was ich immer sehr schön fand, weil es eine ganz andere Klangfarbe ist. Und bin dadurch dann, durch diese Leute, die halt dann nochmal wieder älter waren als ich, die waren dann mal, ja auch so 8 bis 10 Jahre älter als ich, die mich dann unter die Fittiche genommen haben. Und da kam ich auf einmal, und das war wie so eine Wende mit Bands, auf einmal konfrontiert, Chick Corea, Spiral Gyra, Weather Report, und hab dann auf einmal so Leute kennengelernt wie Steve Gadd und konnte es nicht mehr fassen, was die getrommelt haben. Und das ist dann, glaube ich, so, von da, man merkt auch schon, ich konnte mich nie entscheiden, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt nur Jazzmusiker oder sowas. Ich fand also, ich finde, es gibt so viele tolle Trommler. Auch Detlef Schütte hat mich dann mit Tower of Power, David Garibaldi, in Berührung gebracht, was ich nicht glauben konnte. Ich dachte, wie spielt der denn? Oder Steve Gadd, weiß ich noch, The Leprechaun von Chick Corea, The Mad Hatter, diese ganzen Scheiben. Spiral Gyra, da war ein Trommler, hat man nie wieder was von, also Steve Gadd hat übrigens auch bei Spyro Gyra getrommelt, aber einer der ersten Trommler war Eli Konikov, kennt keiner. Ich fand das unfassbar, wie der bei Spyro Gyra die Beats getrommelt. Und da hast du jetzt recht, den habe ich nie gesehen. Ich habe auch nie ein Bild von dem vor Augen, weil das gab es damals in dem nur diese Platten. Und ich finde aber, wie er gespielt, also diese, wie er den Begriff vom Fusion gespielt hat, unfassbar.
Du hast gerade auch wieder was Schönes angesprochen. Du konntest dich nicht entscheiden. Ich glaube auch, dass Vorbilder sich einerseits, du hast vielleicht Vorbilder, die bleiben dein Leben lang.
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen. Aber da du, wie gesagt, den musikalischen Horizont erweiterst, kann es nicht das eine einzige Vorbild geben. Nee. Sondern bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, klar, ich habe Vorbilder, aber in verschiedenen Genres verschiedene Vorbilder. Ich kann ja nicht einen Jazz-Schlagzeuger als Vorbild haben, wenn ich Rockmusik spiele beispielsweise. Das heißt, mich beeindrucken Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger in bestimmten Genres, wo ich denke, ja, das ist aber eine geile Idee oder das ist, wie kann man denn so in diesem Genre spielen? Es ist ja nicht dieses alleinige, einzige Vorbild.
Nee.
Ich glaube, das ist auch was vielleicht auch bei dir der Fall ist dann, ne?
Ja, absolut. Das ist auch heute noch so. Ich finde ganz, ganz viele Trommler so interessant. Jetzt haben wir aber so viel von mir getrommelt, weil eigentlich ab da, wo wir jetzt gerade stehen geblieben sind, ab da ist bei mir es ja einfach nach vorne gegangen. Mit ganz vielen. Jetzt, aber wie bist du denn? Jetzt haben wir so viel über mich geredet.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir das vielleicht auf eine andere Folge verschieben sollten.
Können wir auch machen.
Denn wir sind ja schon wieder weit drin in der Zeit.
Ja.
Deswegen aber noch, also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch meine Vorbildgeschichten hören möchtet, dann schreibt uns gerne in den sozialen Netzwerken oder eine E-Mail, die habe ich noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast, an schlagabtauschpodcast@gmail.com natürlich, also die E-Mail-Adresse lautet schlagabtauschpodcast, alles in einem Wort geschrieben, @gmail.com. Dann schreibt uns Jo, der Timo, der darf auch nochmal gerne seinen Senf dazu abgeben.
Nein, der muss, finde ich, ihr Lieben da draußen, der muss.
Aber wir wollen uns auch jetzt hier nicht das weiter hier vielleicht an der Stelle, weil ich würde jetzt auch nochmal eine halbe Stunde wahrscheinlich darüber sprechen. Ja. Das heißt, jetzt machen wir einen
aber
fände
ich trotzdem
Podcast.
Sehr spannend, weil die ist.
Und wir haben jetzt hier schon viele Themen auch raussaugen können, die ich mir auch notiert habe für weitere Podcasts, wo wir drüber sprechen können, weil das sind einige Sachen, die ich gerne vertiefen würde. Aber noch was anderes, wir haben jetzt über das Spielen viel gesprochen. Das heißt, welche sind deine Vorbilder und so weiter und so fort. Aber wir beide unterrichten ja auch viel. Hast du Vorbilder für dich, was das Unterrichten anbelangt? Und ich gehe mal stark davon aus, dass dein erster Schlagzeuglehrer da kein unerheblicher Einfluss auch ist, also Jimmy Sargent, sondern gibt es noch andere Vorbilder? Du sagtest dann, du hast ja auch, wie gesagt, du warst ja in Amerika, du hast tolle Dozentinnen und Dozenten gehabt. Gab es da auch noch Leute, wo du sagtest, wie die das Unterrichtskonzept und wie die mit den Leuten umgehen, so möchte ich auch gerne unterrichten.
Doch, auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall Joe Porcaro zu erwähnen, Ralf Humphrey, dann später Mike Packer, wo ich immer wieder auch, und jetzt kommen wir auch zu den Leuten, die gar nicht mal das Fach Schlagzeug unterrichtet haben, sondern Bands geleitet haben, wo ich sage, boah, wie du da rangehst und wie du versuchst, die Leute auf mitzuziehen oder mit auf den Weg zu nehmen. Das waren gar nicht immer nur Schlagzeuger, sondern auch eigentlich die Leute, Pianisten, der Pianist, ich komme jetzt leider gerade nicht auf den Namen, der damals bei Ella Fitzgerald schon gespielt hat, der hat mir eigentlich das amerikanische Jazzspielen beigebracht. Fand ich. Der hat immer Ensemble-Klassen gewählt. Ich komme leider wirklich gerade nicht auf den Namen.
War das nicht Hank Jones?
Nee.
Der bei Ella Fitzgerald in Trio gespielt hat, mit Ray Brown, aber dann war es ein anderer. Ich meine, der hat natürlich einige Pianisten gehabt.
Genau. Also es war ein Weißer.
Okay.
War ein Weißer und den Jazzkurs dort geleitet. Und der hat mich wirklich an die Hand genommen. Der sagt, ey, ich spiele den Jazzbeat mal so, spiele ihn weiter nach vorne, spiele ihn weiter nach hinten. Jetzt habe ich eben auch gesagt, der mir eigentlich das amerikanische Jazzspielen beigebracht hat. Weil das Interessante ist, bevor ich nach Amerika gegangen bin, in einer sehr bekannten und sehr guten Swingband gespielt, wo auch jetzt zum Beispiel Michael Schiefel rausgekommen ist, das ist der Sänger, der jetzt Professor in Weimar ist an der Jazzhochschule und so. Also mit ganz tollen Leuten. Und als ich wiedergekommen bin, fanden die eigentlich, ich kann eigentlich nicht mehr Jazz spielen. Das ist eigentlich ganz interessant. Also, in einem, also das ist echt, also ich finde wirklich, es ist eine andere Art und Weise, wie man da hinten gespielt hat und hier. Also ich finde das echt interessant, das fand ich aber auch sehr verwirrend. Weil man hat ja so einen bestimmten Groove, oder ob ich dann, weiß ich nicht, für die dann hinterher zu modern gespielt habe. Also wo wir vorher sagten, ey, du bist totaler Swing-Trommler und na, und dann irgendwie, weiß ich nicht. Es war ganz interessant. Wir haben uns dann erstmal wieder so 3 Monate auf uns eingrooven müssen. Das war echt interessant, fand ich. Also so, deshalb sagte ich dieses, auf jeden Fall, boah, wie heißt denn der noch? Also Chuck Flores war damals da als Jazz-Schlagzeuger in der Gruppe. Da waren Bandkurse, aber mit allen Instrumenten war auch ein Fachdozent da. Das fand ich zum Beispiel auch gut. Es war wirklich, der Bassist war da, der Basslehrer war da, der Schlagzeuglehrer, der Pianist. Und der Pianist hat aber da den Kursus geleistet. Boah, ich ärgere mich echt gerade, dass ich nicht auf den Namen komme. Ja, irgendwann wird er wieder kommen.
Wir werden ihn nachreichen.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich fand das ganz interessant, dass man auch das, was ich euch auch gerade oder gerade erzählt, vielleicht hast du das auch mal erlebt, dass du für einige Leute genau richtig spielst und dann spielst du eigentlich bei anderen genau das Gleiche und die finden das gar nicht so gut.
Das passiert ständig.
Wo man dann, na, aber wo man dann wirklich denkt, irgendwie,
Ja, aber ich glaube, das ist auch normal, weil jeder tickt ja auch anders. Ja, jeder Musiker, und es gibt Leute, die spielen, wenn wir mal im Schlagzeug-Genre bleiben oder in dem Sprachgebrauch, manche spielen mehr nach vorne, manche spielen mehr nach hinten.
Ja.
Das muss ja irgendwie auch mit den anderen klicken irgendwie, ne? Wenn du einen Schlagzeuger hast, der eher hinten spielt, aber was weiß ich, ein Gitarristen, der lieber vorne ist, dann reibt sich das, dann fühlt der Gitarrist sich mit diesem Drummer halt einfach nicht wohl. Und der Drummer hat immer das Gefühl, er muss den Gitarristen ausbremsen. Also, es muss ja, die Konstellation muss einfach insgesamt passen.
Ja, absolut, hast du recht. Stimmt.
Also ich finde auch gerade beim Unterrichten muss man nicht immer Vorbilder haben, die Genre, also die aus dem Instrument herauskommen.
Genau.
Sondern das Konzept, man kann ja Konzepte übernehmen aus anderen Sachen. Und vor allem wichtig, ich glaube, das hast du echt genießen können damals, dass du, was als Schlagzeuger gesagt bekommen hast, aus der Sichtweise eines anderen Instruments.
Ja.
Und das kriegen wir, glaube ich, viel zu wenig, nämlich mit.
Absolut.
Als
Instrumentalist. Glaubst du aber, weißt du, wer mich, glaube ich, mit am meisten geprägt hat? Das waren der Dirigent vom Blasorchester der Musikschule Beckum-Warndorf, Gerd Schulz, und der Dirigent von der Feuerwehrkapelle, Manni Hoffmann, die mich wirklich haben machen lassen, aber mir dann gesagt haben, leiser, lauter, da darfst du mehr, weniger. Oh, das war jetzt aber mal ganz drüber. Und ich glaube, dass ich von denen eigentlich am meisten mitgenommen, die einfach auch mal, und das sage ich, ich habe zum Beispiel mit meinen Schülern, ich weiß auch nicht, zum Beispiel meine Schüler, die beschweren sich dann auch, die auch so in städtischen Musikschulen oder so spielen oder auch in Bands, die dann immer sagen, und der meine, oh, jetzt machen wir ein Fass auf, das ist auch nochmal ein gutes Topic demnächst, die dann immer sagen zum Beispiel, bei einer Probe, alle dürfen proben, nur ich soll keinen Fehler machen. Ich soll immer nur ein Rhythmusknecht sein. Und wenn ich mal einen Fill spiele oder wenn ich mich mal verhampel, stimmt natürlich auch, dann muss die Band vielleicht abbrechen und muss das Stück nochmal spielen. Aber ich darf nie irgendetwas ausprobieren. Oder alle wollen immer nur, dass ich ganz leise spiele, wo ich sage, nee, hau mal drauf. Also ein Trompeter, wenn er ein 3-gestrichenes C blasen muss, das ist wahnsinnig laut. Und auch Schlagzeuger, wenn du einfach mal einen Fill spielst oder bestimmte Rhythmen, das muss man auch lernen, die vielleicht auch leiser zu spielen. Und du musst erstmal anfangen. Die dann sich beschweren, also nicht beschweren, sondern immer sagen, ach, eigentlich muss ich nicht mal, eigentlich bin ich immer nur der Rhythmusknecht.
Doch, es gibt auch einige Schüler, die und Schülerinnen, die sich bei mir beschweren über solche Situationen. Und ich sage auch immer, die Probe ist für alle da.
Alle da, genau.
Sonst brauchst du nicht zur Probe zu gehen, genau. Als Drummer.
Genau. Du musst auch mal einen Fill, den du vielleicht geübt hast, den musst du auch mal ausprobieren dürfen.
Korrekt, du musst was probieren können, was jetzt ein Fill ist oder probierst einen anderen Groove oder eine andere Dynamik. Ist ja, ja. Egal, was halt,
ja.
Ne? Aber du musst auch probieren dürfen. Dafür ist es, deswegen ist es Probe probieren. Dafür ist das Ding ja da.
Ja, 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 absolut.
Ja. Vielleicht mal abschließend deinen Vorbildern noch eine Frage, die mich interessiert. Wenn du spielst ja auch Studiosachen ein und so weiter und so fort. So. Oder du kommst manchmal in Situationen, wo du vielleicht den Song nicht kennst, auch bei Live-Sachen, weil du machst ja oft den Feuerwehrmann auch.
Ja.
Abgesehen von der Feuerwehrkapelle.
ja.
Aber sitzt du manchmal am Drumset, du hast einen Song, den musst du vielleicht eintrommeln und denkst du dann, wie hätte es Steve Gadd getrommelt? Oder kommst du manchmal in so ein Mindset rein, dass du denkst, ich könnte jetzt mal so trommeln, ich könnte mal versuchen zu trommeln, wie?
Ganz ehrlich, das könnte ich mal machen. Tatsächlich habe ich so noch nie gedacht. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Interessant. Eigentlich wäre das ja logisch gewesen, ne?
Na, ich weiß nicht, ob das logisch ist oder ob das eher, jetzt mal böse gesagt, ein Mangel ist oder ein Fehler sein könnte, weil dann trommelst du ja nicht wie du, sondern trommelst,
ja.
Du willst jemand anderes sein.
Sein. Ganz ehrlich, habe ich tatsächlich noch. Also wie gesagt, fand ich deinen Ansatz gar nicht doof, auch mal zu sagen, wie hätte jetzt meinetwegen Steve Gadd diesen Song getrommelt. Das, was ich nur immer merken kann bei mir, gerade in der Studiosituation, der erste Take ist meistens der frischeste und inspirierendste. Und der Take danach, ich spiele eigentlich immer weniger. Das heißt, man lässt bestimmte Kapriolen einfach sein, so oder so, je älter ich werde, wo ich auch denke, oh, muss man jetzt nicht machen, aber braucht auch kein Phil hin. Das hat aber auch lange gedauert. Eigentlich bin ich dann doch auch zu gerne Schlagzeug, muss man jetzt aber so ein Ding da rein, das passt doch. Nee, und da komme ich jetzt immer mehr dazu, auch bei Aufnahmen, wo ich sage, brauche ich gar nicht machen, von Anfang an nicht. Wo ich früher immer gedacht habe, oh, muss aber jetzt mal irgendwie Und das Interessante, es gibt auch dann Schüler, wenn ich mal Schülern Aufnahmen vorspiele, die sagen, da hätte ich jetzt erwartet, da kann man ja viel mehr machen. Wo ich sage, nee, das kann man schon, weil das Tempo vielleicht dazu einlädt, wo du sagst, joa, hätte ich jetzt auch so ein paar Apparate da raushauen können. Aber ich sagte, wo ich dann heutzutage der Meinung bin, nee, das ist für einen Song eigentlich, wäre das zu viel. Das gehört da nicht hin.
Das ist ja bei dir jetzt quasi eine Erfahrung, die du erlebt hast. Man könnte auch da wieder auf Vorbilder zurückgreifen. Einerseits von Produzenten und Produzentinnen, die natürlich auch immer zu den Schlagzeugern und Schlagzeugern sagen, ich möchte da keinen Fill haben. Das heißt, aus Interviews auch lernen von anderen einfach, wie man mit so einer Situation umgeht vielleicht auch oder was man mit so einer Situation macht. Und ich meine, Ringo Starr von The Beatles hat mal gesagt, ich spiele immer nur dort Fill-ins, wo kein Text ist.
Ja, eigentlich. Ja, perfekt. Eigentlich haust du dann nichts kaputt. Ja.
Ist ja auch quasi eine Vorbildfunktion in dem Moment.
Absolut.
Ne? Um das Ganze abzuschließen, würdest du allgemein sagen, dass man Vorbilder haben sollte?
Sollte, weiß ich nicht, weil ich finde, man kann keinem sagen, du musst ein Vorbild haben. Ich glaube, das ist falsch. Weil ich glaube, es ist auch so ganz gut. Bei einigen Sachen habe ich auch mal gedacht, boah, muss man anders machen oder sollte man anders machen? Ich glaube, es kann helfen. Ich glaube, es kann unheimlich helfen und inspirierend vielleicht sein im Stile von, was du eben sagtest. Ich glaube, das ist gar nicht so doof eigentlich. Das wäre eigentlich, wo du sagst, das kann auch gefährlich sein. Eigentlich habe ich jetzt gerade gedacht, boah, das könnte echt mal interessant sein, auch mal so dran zu denken. Vielleicht Sachen, wenn ich jetzt was für mich mache, wie hätte Drama XY das vielleicht trommeln können oder wie hätte er gestimmt? Finde ich eine super interessante Sache. Aber ich glaube, nein, ich glaube, man muss kein Vorbild haben. Aber ich glaube, man hat bestimmt, ob man es will oder nicht, unbewusst Sachen, die einen inspirieren. Und wenn es jetzt nicht der Trommler, sondern die Band vielleicht ist, und die Band schließt ja auch den Trommler mit ein, dass man vielleicht, also es ist genauso gut, zum Beispiel auch heutzutage höre ich manchmal Bands und weiß gar nicht, wer das ist. Und muss dann erst im Nachhinein erstmal recherchieren, wer ist das denn? Und denkt dann, oh, manchmal kennt man oder meistens kennt man sie ja dann doch.
Manchmal kommt man es ja gar nicht mehr raus heutzutage.
Das ist noch schlimmer. Früher, wie gesagt, ich fand eigentlich toll, warum ich mal so eine physische CD in der Hand haben wollte, weil ich konnte, wer hat produziert, wer hat da getrommelt, wer hat Gitarre gemacht. Ne? Und ich fand das eigentlich sehr spannend. Und heutzutage, wenn du natürlich über Spotify, Amazon, Apple hörst oder streamst besser gesagt, und dann weiß man, das finde ich eigentlich schade, dass man gar nicht so ein digitales Booklet mehr aufmachen kann dazu. Manchmal vermisse ich sehr eigentlich.
Definitiv, ja.
Ne, bei vielen Platten wäre einer meiner großen Helden, ist Vinnie Colaiuta, der spielt auf Aufnahmen. Wenn du dann bei Plattendiskografien mal so eingibst, wo du sagst, wäre ich nie drauf gekommen, dass der das ist. Oder John Robinson. Steve Gadd, auch bei Platten gespielt, wo das, Wahnsinn.
Jeff Porcaro.
Entschuldige, ja, sicher doch. Also so viele tolle Leute. Und das ist, glaube ich, auch das Ding, ich glaube, es ist toll, Vorbilder zu haben, aber man muss es nicht. Ich glaube, unbewusst lässt man sich von irgendetwas immer inspirieren. Klar, ist ja Kunst, ist eine Kunstform, Musik auch. Ich glaube, man lässt sich unbewusst von etwas inspirieren.
Ja, ich glaube auch, du musst nicht unbedingt den Drummer kennen, aber du bist dann, was du sagtest, du bist von dem Song inspiriert.
Ja, Genau, genau. Ich glaube, das ist eine interessante Sache, dass man sagt, gar nicht der Drummer, sondern ich bin inspiriert wie der Song. Oder man hat ja manchmal Songs, die, wo man denkt, hat man schon mal gehört. Und denkt, oh, ich könnte das vielleicht ähnlich trommeln. Oder ähnlich, die Band könnte den Song ähnlich im Stile von spielen. Mhm. Ja, hast du recht, gebe ich dir total recht.
Also ein Song kann auch ein Vorbild sein, können wir sozusagen.
Ja.
Damit abschließen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weiteres von Vorbildern hören möchtet, in dem Fall vielleicht von mir ausnahmsweise mal, dann schreibt uns eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com oder in unseren sozialen Netzwerken und schreibt uns auch gerne, wer eure Vorbilder sind.
Ja.
Und wie ihr dazu steht. Was mich in dem Falle vor allem interessieren würde, liebe Hörerinnen, habt ihr vor allem weibliche Vorbilder auch, die vielleicht euer Kickstart waren, überhaupt mit dem Schlagzeugspielen anzufangen? Ja. Oder spielt das für euch gar keine Rolle? Also das heißt, es ist auch mal vielleicht interessant. Also gibt es da bestimmte genderspezifische Dinge, die wir jetzt hier gar nicht besprochen haben, weil man muss leider sagen, Schlagzeugspiel ist immer noch ein sehr männerdominiertes Instrument, obwohl es natürlich ändert, aber die letzten, sagen wir, die Zeit, in der Dirk und ich halt eben da sozialisiert wurden, da gab es wirklich, da konntest du die Frauen, da brauchst du nicht mal eine komplette Hand, um die abzählen zu können, nee, wer da professionell unterwegs war. Ja. Das ändert sich ja mittlerweile, Gott sei Dank. Aber liebe Hörerinnen, gibt es für euch bestimmte Vorbilderinnen, um das jetzt mal weiter zu gendern, die für euch wichtig waren und für eure Entwicklung beim Schlagzeug oder im Schlagzeugspiel, in eurem Schlagzeugspiel eine Bedeutung gespielt haben. Also schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com oder gerne, wie gesagt, kommentiert alles Mögliche in unseren sozialen Netzwerken.
Yo, macht das bitte und ich möchte die Story von Timo hören. Bam.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann fehlt ja jetzt nur noch die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich war heute schlecht vorbereitet, weil ich ja frisch auf den Urlaub gekommen bin und hatte, als wir den Podcast gestartet haben, noch gar keine Chefkoch-Empfehlungen am Start. Der Dirk hat mich quasi auf eine Idee gebracht, die ich jetzt einfach mal direkt raushaue. Denn er meinte, du warst doch im Urlaub, du kannst doch bestimmt eine Sonnencreme empfehlen.
Weil die Öle sind immer noch 35 Grad. Nein.
Tatsächlich, das kann ich tun, denn ich habe einen Sonnenspray verwendet im Urlaub, obwohl ich ja immer im Schatten gelegen habe, aber Obacht, man kann auch im Schatten Sonnenbrand
bekommen. Oh ja, oh
ja. Also bitte eincremen. Also, ich habe einen Sonnenspray verwendet, ein günstiges, vielleicht werden ja eh nicht gesponsert oder sonst irgendwas, deswegen kann man ja alles raushauen. Habe ich gekauft im Drogeriemarkt, DM-Markt, ist von der Eigenmarke Sundance. Und das ist ein transparentes Sonnenspray. Oh. So, erstmal stehe ich ja auf Spray. Ich mag nicht so diese Milch auftragen. Mhm. Irgendwie zweitens ist das transparent. Das heißt, du hast auch nicht so eine Creme in der Hand, sondern du sprühst das auf. Es ist halt unsichtbar sozusagen.
Hast keine weißen Flecken oder die Badehose. Immer
ja,
so.
Und es zieht ultra schnell ein.
Okay, oh cool.
Also du sprühst es auf und du kannst es kaum noch verreiben danach, weil es direkt eingezogen ist.
Wow, okay.
Das fand ich also wirklich schon krass. Ich hatte es in der Stärke 50, weil ich bin ja da auch ein Schisser, dass ich auf keinen Fall einen Sonnenbrand bekomme. Gibt es auch noch mit 20 und sogar 50 plus.
Geil.
Und die Flasche 200 Milliliter kostet dann 4,95 Euro. Ich kam in den 2 Wochen mit einer Flasche auch aus. Also ich habe mir wieder mal ein bisschen nachgesprüht und sowas. Ne? Aber hat gereicht. Ich fand es mega cool, vor allem, weil es eben so super schnell einzieht und danach die Hände sich nicht so ultra ölig angefühlt haben, weil es eben nicht, du konntest es, wie gesagt, kaum noch verreiben, weil es direkt eingezogen war. Also das fand ich ziemlich cool.
Weil das finde ich immer ziemlich nervig, wenn du dann überall erstmal diese Milchflecken von einer Sonnencreme hast oder von einer, ne?
Der Klassiker ist, dass du immer so einen weißen Fleck auf der Nase.
Genau, weil du vergessen hast, irgendwo zu verreiben, genau.
Ja.
Ja, ja, ja. Und natürlich mit dem Spray kommt man auch auf den Rücken hin, wenn einem keiner der Rücken reinreibt.
Korrekt, das war auch easy. So in den Nacken reinsprühen, genau, oder den Rücken runter, dann sowas. Es geht dann mit dem Spray echt super, super easy.
Oh, ja. Coole Sache.
Was hast du denn für uns, Dirk?
Ja, ich meine, wir hätten es nicht. Ich weiß nicht, ob wir drüber geredet haben. Ich war in Oelde, gibt es immer so ein, im Sommer macht man das so häufig, so ein Open-Air-Kino. Mhm. Und wir haben in Oelde eine große Waldbühne. Und da war dann halt quasi Kinosommer, da wurden an drei Abenden Filme gezeigt. Ich habe mir einen ausgesucht mit einem Sohnemann, weil der auch ein bisschen fußballaffin ist. Und ich weiß nicht, ob wir drüber geredet haben, aber ich habe ihn jetzt dann zum ersten Mal gesehen. Und es ist Programmkino, es war kein Hollywood-Blockbuster. Und der Film hat mich sehr berührt, auch zum Nachdenken angeregt, aber auch so, ja, ein paar Fragezeichen da. Und zwar Wochenendrebellen. Sagt dir das was?
Irgendwas klingelt gerade, aber...
Wochenendrebellen, ich möchte auch nicht zu viel spoilern. Also ist wirklich, man kann sich den, es sind viele lustige und traurige Szenen zugleich drin. Es geht um einen autistischen Jungen, der seinen Lieblingsfußballverein finden möchte. Und da deiner ja auch viel Fußball spielt, ist es, oder für alle Fußballbegeisterten ist es echt interessant. Das heißt, die klappern wirklich alle Vereine ab, gucken sich alle Spieler an und alle Vereine, alle Stadien, sind die gegen Nazis, sind die, haben die keine bunten Schuhe an, haben die keinen Körperkontakt. Das waren für den, wie gesagt, autistische Jungen, das waren alle so Merkmale, warum man einen Verein gut findet oder nicht. Sind die umweltbewusst, also ganz interessant, sind die nicht, haben die ein blödes Maskottchen? Also wirklich ganz, ganz toll. In den Hauptrollen war als Vater der Florian David Fitz, heißt der, glaube ich. Den Jungen weiß ich nicht mehr, aber ganz, ganz toll. Großes Kino, großes Herz, große Gefühle, die mich auch manchmal innerlich haben wahnsinnig werden lassen. Also wirklich Chapeau davor. Und man versteht, glaube ich, Autismus danach ein bisschen besser oder was das überhaupt heißt, weil ich finde es ganz schwer für uns, das nachzuempfinden. Und wir beide, Timo, haben ja im Unterricht auch einen autistischen Jungen schon gehabt, der ganz klasse war. Und hat mir in vielerlei Dinge auch nochmal einfach so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, ob man das alles so sagen darf, aber ich fand einen Film, das ist ganz wichtig, es ist ein Film und ich glaube, in echt ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber selbst im Film hat man schon manchmal so innerlich so eine, ja, so eine Angespanntheit, sage ich mal. Also es ist wirklich ein Film, der zum Nachdenken anregt, der... ja, der einfach die Augen ein bisschen öffnet. Also möchte ich euch, Wochenendrebellen heißt das, und ich bin nicht fußballaffin eigentlich.
Definitiv. Nein, das kann man ja so bestätigen. Auch wenn ich das vor kurzem mal anders hier kundgetan habe.
Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Also super. Möchte ich euch, es ist Programmkino und möchte ich euch wirklich ans Herz legen, ist wirklich interessant.
Wir verlinken den Film, mal gucken, was wir darüber finden. Vielleicht finden wir trotzdem auch doch, schon mal bei Amazon oder Netflix dazu einen Link, wenn ihr das habt. Aber super, ich finde ja immer toll auf Filme, die für etwas sensibilisieren und das scheint ja genau in die richtige Richtung zu gehen.
Absolut. Toller Film. Wirklich, ganz, ganz toller Film. Tolle Schauspieler und Wahnsinn.
Anschauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 95. Ausgabe des Schlagabtauschs. Die 100 steht kurz vor der Tür. An dieser Stelle erwähnen wir gerne, und ich habe es ja schon mehrmals getan, unsere E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dort könnt ihr uns alles hinschreiben, was euch so auf dem Herzen liegt. Feedback, Anregungen, Kritiken, Verbesserungen hatten wir des Öfteren jetzt auch schon. Das heißt, auch da gerne sind wir offen für, das wisst ihr. Wir gehen auch mit Kritik sehr offen um und stellen uns natürlich auch eurer Kritik. Das heißt, wenn irgendwas ist, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns über jede einzelne E-Mail. Bitte kontaktiert uns auch über unsere Social-Media-Kanäle oder unterstützt diese Kanäle, unseren Schlagabtausch Instagram-Kanal, unseren Schlagabtausch YouTube-Kanal. Da sind, sagen wir, die Zahlen könnten noch ein bisschen besser aussehen. Da könnten wir, wie man so schön sagt, besser performen.
Performen.
Und da seid ihr natürlich gefragt. Macht das bitte. Und apropos Performance, bitte, bitte, wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, wenn der Podcast zu Ende ist, geht auf die Online-Petition. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wirklich unterschreibt diese Petition, damit die kulturelle Bildung in Deutschland auch für die nächsten Jahrzehnte hoffentlich gesichert ist. Und das ist nochmal ganz wichtig, mir zu sagen, dass sich eben das auch Leute leisten können, die vielleicht nicht, ja, so viel Kleingeld im Geldbeutel haben, sondern dass es einfach für möglichst viele Leute offen bleibt, Musikunterricht sich leisten zu können. So muss man es richtig sagen.
Ja.
Dann gebe ich jetzt einfach mal das letzte Wort ab an den lieben Dirk, der heute ja uns sehr viel, und ich fand es super interessant und super spannend, Dirk, was du uns erzählt hast über deine Vorbilder, über deinen Werdegang ja auch ein bisschen, was ja mit dir einherging, weil ich habe das ja alles auch, ich glaube, schon mal von dir gehört, aber immer wieder schön ist zu hören, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist. Oder zu dem geworden bist, was du heute bist. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und dadurch hast du auch heute mal ausnahmsweise das letzte Wort. Und ich werde dir nicht mehr ins Wort fallen jetzt.
Ja, ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr euch meine Geschichte angehört habt. Und ganz wichtig, ich möchte Timos Geschichte hören, weil da gibt's auch viele Sachen, weil den Timo kenne ich ja schon auch ein bisschen und da gibt's auch tolle, tolle Sachen zu erzählen drüber, die ich gerne hören möchte von ihm. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmal, wie Timo auch schon eben gerade sagte, unterschreibt bitte die Petition. Musikunterricht muss für alle erschwinglich bleiben, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und ich finde auch, Musik ist ein Kulturgut. Von daher finde ich das unheimlich wichtig. Unterstützt das bitte. Ansonsten, es sind immer noch stürmische Zeiten. Passt auf euch auf. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen. Ich freue mich darauf. Euer Podcast-Team, Dirk und
Timo.
Tschüss. Tschüss.